Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 5.
Wir sind in Hsinchu, ungefähr eine halbe Stunde südlich von Taipei. Die Stadt ist vor allen Dingen berühmt als Wissenschaftszentrum und Produktionsstandort aller großen Halbleiterhersteller in Taiwan. TSMC und alle anderen sind hier. Das ist aber nicht der Grund, weshalb wir hier sind. Wir treffen Yang Rubin, einen taiwanischen Historiker, Intellektuellen, einer der wenigen Public Intellectuals, könnte man sagen, in Taiwan, der sich oft auch in politische Debatten einschaltet und eine Meinung vertritt zur taiwanischen Identität, die sich von der Mehrheitsgesellschaft ziemlich unterscheidet. Er ist zwar ein gebürtiger Taiwaner, er ist kein Festländer, aber er legt großen Wert darauf, dass das hier in Taiwan die Republik China ist, dass die kulturelle Identität des Landes eine chinesische ist, dass die beiden Seiten der Taiwanstraße zusammengehören und so weiter. Darüber werden wir
von ihm hören. So, es ist Freitag, wir sind im Schnellzug gefahren. Der war entgegen deinen Schätzungen tierisch voll.
Richtig, ich habe mich vertan. Ich fahre nicht so oft, also ohne Sitzplatzreservierung. Alle taiwanischen Schnellzüge haben eine Sitzplatzreservierung, bis auf 3 Waggons. Da kann man eben auch, wenn man nicht genau weiß, welchen Zug man nur nimmt, noch aufspringen. Aber ich habe das in der Tat unterschätzt. Es war proppenvoll, vor allen Dingen, weil wir über den Flughafen Taoyuan gefahren sind. Und dann kommen die Leute mit ihren Koffern. Also für die Rückfahrt sollten wir uns vornehmen, eine Reservierung zu machen, das würde die Sache deutlich angenehmer gestalten.
Was mir jetzt noch gerade aufgefallen ist, wir sitzen im Taxi und haben gesehen, dass auf der linken Seite von uns das schon hier sehr hoch wirkende Gebirgsmassiv auftaucht. Also das
Zentralmassiv.
Zentralmassiv. Das macht dann nochmal bewusst, dass die Insel doch sehr dominiert wird von den Bergen.
Genau, das ist da, wo niemand lebt, was aber 2/3 ungefähr der Fläche ausmacht. Und dann kann man sich vorstellen, so groß wie Baden-Württemberg, 23,5 Millionen Leute, 1/3 der Fläche ist überhaupt nur wirklich besiedelt. Das ist dann einer der am dichtesten besiedelten Flächenstaaten, vielleicht sogar der am dichtesten besiedelte der Welt.
Die Tsinghua-Universität, an deren humanistischer Fakultät Yang Rubin lehrt, wurde eigentlich 1911 in Peking gegründet, im Jahr des Zusammenbruchs der letzten chinesischen Kaiserdynastie. In Peking gibt es bis heute eine Tsinghua-Uni, die zu den besten Hochschulen des Landes gehört. Ihr taiwanisches Gegenstück wurde 1956 gegründet. Es gehört also zu den vielen Institutionen, die die KMT nach dem verlorenen Bürgerkrieg mit nach Taiwan genommen hat bzw. dort wieder aufgebaut hat. Heute sind beide Tsinghua-Unis zwar unabhängig voneinander, aber es gibt Kooperationen im Bereich Forschung und Lehre. Es dauert eine Weile, bis der Taxifahrer auf dem ausgedehnten, hügeligen Campus das richtige Gebäude gefunden hat. Unser Interviewpartner begrüßt und führt uns in einen Konferenzraum, wo schon Kaffee und Wasser bereitstehen. Gleich zu Beginn erklärt Professor Yang, was ihn von seinen Kollegen und Freunden unterscheidet, die den Beginn der KMT-Herrschaft über Taiwan ausschließlich negativ sehen. Dabei geht es hauptsächlich um das Jahr 1949, das für ihn stellvertretend für den gesamten Umzug der Republik China nach Taiwan steht, der sich über mehrere Jahre hingezogen hat.
Wenn wir sagen, dass Taiwan eine 400-jährige Geschichte besitzt, die Ureinwohner werden das sicher nicht gerne hören, aber die schriftlich überlieferte Geschichte umfasst 400 Jahre. Und in dieser Zeit gab es mehrere große Einwanderungswellen, deren einflussreichste die von 1949 war. Damals kamen die wichtigsten kulturellen Einrichtungen und Erzeugnisse aus ganz China nach Taiwan. Vor allem das Nationale Palastmuseum und die Nationalbibliothek, die das Beste sind, was es in ganz China gab und die man als Teil des Weltkulturerbes betrachten kann. Ein solcher kultureller Reichtum wurde weder damals von den Holländern oder später von der japanischen Kolonialregierung nach Taiwan gebracht. Auch gab es eine Reihe von sehr bedeutenden Intellektuellen und Gelehrten, die 1949 nach Taiwan kamen. Wirklich beispiellose Leute und allesamt Chinesen vom Festland, die eine chinesische Nationalkultur vertraten, nicht irgendwelche provinziellen Regionalkulturen. Als sie nach Taiwan kamen, haben sie sich, da sie keine Politiker oder Funktionäre waren, auf natürliche Weise mit der taiwanischen Kultur verbunden. Ich glaube, dass sie tatsächlich eine neue taiwanische Kultur geformt haben. Ihr Einfluss auf Taiwan war extrem groß und sehr, sehr wichtig.
Als Professor Yang Ruobin 2015 sein Buch Lob auf das Jahr 1949 veröffentlichte und auch eine Ausstellung über die Bedeutung der chinesischen Kultur in Taiwan organisierte, stellte er fest, wie groß die inneren Widersprüche sind, mit denen viele seiner Landsleute zu kämpfen haben.
In Taiwan gab es nach Ende des Zweiten Weltkriegs einen sehr wichtigen historischen Prozess hin zur Demokratie. Aber das Regime, das 1949 nach Taiwan kam, war antikommunistisch. Also wurde das Kriegsrecht verhängt und die Verfassung außer Kraft gesetzt. Verfassungsmäßiges Regieren war jedoch seit der japanischen Kolonialzeit tief im taiwanischen System verankert und entsprach geradezu einem spirituellen Bedürfnis des taiwanischen Volkes. Und das kollidierte sofort mit dem Kuomintang-System. Nachdem die Kuomintang 1987 das Kriegsrecht aufgehoben hatte, sahen sich die Menschen aufs Neue der Bedrohung durch die Volksrepublik China ausgesetzt, die Taiwans Staatlichkeit und Taiwans nationale Identität auflösen wollte. Es stellte sich die Frage, wie man Taiwan schützen und seine Besonderheit bewahren kann. Das wurde zu einem sehr starken kollektiven Bedürfnis. Aus diesen kollektiven Gefühlen erwuchs eine Abneigung gegen alles Chinesische, gegen die ganze staatliche Symbolik von Republik und Volksrepublik, von chinesischer Nationalpartei, KMT und Kommunistischer Partei Chinas. Wenn die Leute an den Namen China und die chinesischen Symbole denken, ruft das bei ihnen ganz intuitiv und spontan unangenehme Gefühle hervor. Aber sie können nicht leugnen, dass viele Intellektuelle und Gelehrte vom Festland die Gesellschaft hier in Taiwan bereichert haben. Die unangenehmen Gefühle, die sie mit China verbinden, haben sie trotzdem. Und so geraten sie in einen inneren Widerspruch. Wenn wir jedoch nicht über die chinesische Regierung sprechen, sondern über bestimmte kulturelle Einrichtungen, dann zeigt sich deren großer Einfluss auf Taiwan sofort. Fragen Sie die Taiwaner doch, ob sie bereit wären, das Nationale Palastmuseum abzuschaffen. Wären sie bereit, den humanistischen Buddhismus aus Taiwan zu verbannen? Wären sie bereit, die Tsinghua-Universität aus Taiwan zu entfernen? Wollen sie, dass man ihnen die Academia Sinica wegnimmt? Nein, ich denke nicht. Und insofern sind die Gefühle in Taiwan eben ambivalent und widersprüchlich.
Im Jahr 2023 veröffentlichten namhafte Intellektuelle in Taiwan ein Manifest gegen den Krieg, das auch unser Gesprächspartner an der Tsinghua-Universität unterschrieben hat. Darin wurden die westlichen Waffenlieferungen an die Ukraine und der amerikanische Militarismus kritisiert. Die taiwanische Regierung wurde aufgefordert, den Verteidigungshaushalt zu kürzen und das Geld in zivile Projekte zu stecken. Außerdem solle Taiwan zu den USA die gleiche Distanz wie zu China wahren.
Ich habe nichts gegen die Idee, dass Taiwan unabhängig wird. Aber ich glaube nicht, dass es eine solche Möglichkeit für uns gibt. Wenn die historischen und geografischen Gegebenheiten anders wären, wenn sich Taiwan befinden würde, wo Singapur liegt oder irgendwo im Pazifik, dann hätte ich ganz sicher eine andere Haltung. Seit 1949 gibt es eine Art Wettbewerb zwischen zwei Arten von chinesischer Modernisierung. Die kommunistische Revolution vom 1. Oktober 1949 vertrat eine marxistische und kommunistische Vision des neuen China. Und wir alle kennen diese Theorie der fünf Phasen der menschlichen Geschichte. Damals, im 20. Jahrhundert, war der Kommunismus ein globales Phänomen. Und die Partei war der Meinung, sie stehe an der Spitze der historischen Evolution und werde die ganze Welt zu einer neuen zivilisatorischen Hochblüte führen. Vom neukonfuzianischen Standpunkt aus gesehen oder vom Standpunkt des vernünftigeren Teils der Kuomintang aus gesehen, stellt sich die Sache anders dar. Für uns führt die Modernisierung Chinas zu einer gemischten oder hybriden Moderne. Das heißt, die in sehr starkem Maße von der europäischen Zivilisation beeinflusst ist, wie zum Beispiel vom Konzept der Volkssouveränität oder dem Begriff der Gewaltenteilung. Solche Dinge sind in der Tat eines der wichtigsten Geschenke, die die europäische Zivilisation nach China gebracht hat. Und sie stellen einen wichtigen Teil der chinesischen Modernisierung dar, der natürlich den örtlichen Gegebenheiten angepasst werden muss.
Der in Taiwan im Unterschied zu Deutschland auch richtig schnell ist. Wir fahren nach Taichung und Casey Wong. Er ist ein sehr interessanter Künstler aus Hongkong. Er ist Architekt, Designer, er ist ein performativer Künstler. Er macht Happenings, Ausstellungen und er war eine sehr prominente Stimme in der Hongkonger Protestbewegung oder Occupy Central, also die Protestbewegung, die 2014, ein halbes Jahr nach der Sunflower, nach der Sonnenblumenbewegung hier in Taiwan gestartet ist, sich gegen die zunehmende Sinisierung Hongkongs und die Unterhöhlung der Zivilgesellschaft durch die kommunistische Partei gerichtet hat. Und wie die meisten Leute wissen, 5 Jahre später, 2019, ist es dann richtig explodiert, als die kommunistische Partei ein Auslieferungsgesetz verabschieden wollte, das also die Auslieferung von Hongkong nach Festlandchina hätte beschließen sollen. Dagegen gab es Proteste, die sich dann fast 2 Jahre hingezogen haben, bis sie niedergeschlagen wurden, teils von der Pandemie und teils durch die Verabschiedung des neuen nationalen Sicherheitsgesetzes, das sehr drakonisch ist, was das Strafmaß betrifft und sehr schwammig, was die Straftatbestände betrifft, so wie Diktatoren das gerne haben möchten, wenn sie ein Gesetz als Mittel brauchen, nicht um Recht zu sprechen, sondern um Macht durchzusetzen. Und deshalb ist vor 2 Jahren Casey Wong ins Exil gegangen, so würde ich sagen, ins Exil nach Taiwan, lebt seitdem in Taichung, also auf der halben Höhe der Insel.
Wir treffen Casey Wong in seinem Atelier in Dali, ein industriell geprägter Außenbezirk von Taichung. Im Inneren der großen Halle gibt es noch einen abgeteilten, etwas niedrigeren Raum, in dem der Künstler und Aktivist sein Büro eingerichtet hat. Alles ist sehr ordentlich, jedes Instrument und jedes Werkzeug hat seinen Platz. Spart Zeit, erwidert Casey lapidar, als wir ihn darauf ansprechen. In zwei großen LKW hat er sich seine Kunstwerke nach der Flucht aus Hongkong hier anliefern lassen. Oft sind es große Installationen wie das Wandering Home, ein auf ein Tricycle montiertes Minihaus aus Holz, das an die Unterkünfte armer Hongkonger in den 1960er Jahren erinnert. Oder Sleepwalker, ein rotes Etagenbett aus Metall, das über Räder und Pedale verfügt, um wie ein Fahrrad gefahren zu werden. Sogar einen kleinen Tempel hat der Künstler entworfen, indem er als Wong der Blinde und auf Basis des chinesischen Buchs der Wandlung die Zukunft voraussagt, speziell für andere Künstlerinnen und Künstler. Casey Wongs Kunst ist ebenso ernst wie verspielt, explizit politisch und trotzdem zeitlos. Sie bedient sich aus der chinesischen wie der westlichen Kultur und sie weist immer einen Bezug zu Hongkong auf. Wie geht es ihm im taiwanischen Exil?
I'm from hell, so everywhere else is heaven. I think all political refugees gone through the same shit.
Ich komme aus der Hölle. Also ist alles andere der Himmel. Ich glaube, alle politischen Flüchtlinge haben die gleiche Scheiße durchgemacht. Und ja, ich bin sehr positiv gegenüber Taiwan eingestellt. Aber lassen Sie mich Ihnen etwas sagen. Am Anfang habe ich Taiwan immer als einen entspannten Ort betrachtet, den man besuchen kann, mit seinen Reisfeldern und seiner hässlichen Architektur. Für mich ist es wirklich eine Art Reise in die Vergangenheit. Da ich aus einer sehr dicht bebauten Stadt voller Wolkenkratzer komme. Taiwan ist wie eine Zeitreise ins Hongkong der 80er oder 70er Jahre, als ich ein Kind war, als man noch Ackerland und Dörfer und solche Dinge sehen konnte. Aber ich habe mir nie vorgestellt, dass ich einmal dauerhaft hier leben würde. Also, als Tourist ist es wunderbar hier, weil es so ein entspannter Ort ist. Die Lebenshaltungskosten sind niedrig und die Leute sind super freundlich. Es ist wie eine alternative chinesische Geschichte.
Cost of living is low and people are super friendly. It's kind of like a alternative Chinese story.
Ist Taiwan das bessere China? Eine Alternative zum kommunistischen Modell auf dem Festland, wie es uns Professor Yang Ruobin am Vormittag an der Uni erläuterte? Casey Wong muss laut lachen, als wir ihm von der These des Professors erzählen, dass Taiwan einen positiven Einfluss auf die Volksrepublik haben könnte. Der Glaube an eine mögliche Veränderung des kommunistischen Systems wurde ihm spätestens 2011 mit der Verhaftung des Künstlers Ai Weiwei genommen.
I think internally it was like the first time I think I should dedicate part of my artwork for the political cause directly.
Das war der Moment, an dem ich dachte, dass ich einen Teil meiner künstlerischen Arbeit direkt dem politischen Diskurs widmen sollte. Davor ging es in meiner Arbeit immer um soziale Themen wie Immobilien, hohe Preise, das Obdachlosenproblem. Ich habe Architektur an der Cornell University studiert und bin sehr dankbar für diese Zeit. Im Kern meiner Ausbildung ging es um die gute Seite der Menschheit, die Fürsorge und das Schaffen von Freude am Leben und um die Frage, wie man seine Arbeit mit dem Gewissen vereinbaren kann. Mir war das nicht so bewusst, als ich studierte. Aber viele Jahre später dachte ich, hey, was ist los mit mir? Wie kommt es, dass ich immer der Gute sein will? Und dann wurde mir klar, dass es an dieser Art von Erziehung liegen muss. Wenn man sich mit einem sozialen Problem näher beschäftigt, kommt man natürlich immer irgendwann auf die Politik zurück. Das Obdachlosenproblem einer jeden Gesellschaft hat mit der Politik zu tun. Mit der Bodenpolitik oder mit irgendeiner Art von Politik gegenüber den Entrechteten. Im Rückblick würde ich sagen, es war ein Reifeprozess. Er hat dazu geführt, dass ich mehr Zeit und Mühe in politische Themen investiere. Und Ai Weiwei habe ich es zu verdanken, dass ich ein politischer Künstler geworden bin.
More time and effort into political issues and thanks to Ai Weiwei, you know, I came through.
Thank you. Casey Wong engagierte sich immer stärker in der Regenschirmbewegung, die ihren Namen von den Regenschirmen ableitet, mit denen sich die Protestierenden vor dem Tränengas der Polizei zu schützen versuchten. Er erzählt uns, was neben der immer weitergehenden Einschränkung von Bürgerrechten, die Hongkong bei der Rückgabe der britischen Kronkolonie 1997 an China für 50 Jahre zugesichert worden waren, ein weiteres Motiv für die Proteste war.
Well, the Umbrella Movement somehow triggered by China once again.
Die sogenannten Regenschirmproteste wurden durch die chinesische Politik ausgelöst. Es ging um das nationale Erziehungsprogramm, in Anführungsstrichen. Eine Art Gehirnwäsche mit dem Ziel, die Geschichte umzuschreiben. Die jungen Studentenführer von damals, wie Joshua Wong und andere, ich bin sehr traurig, wenn ich jetzt über sie spreche, denn 4 oder 5 von ihnen wurden erst vor 2 Tagen verhaftet und einer erst gestern oder heute Morgen auf dem Flughafen. Der berühmteste von ihnen ist Joshua. Joshua ist immer noch im Gefängnis. Also ich respektiere diese jungen Leute von damals wirklich sehr. Und ich denke, dass sie das Richtige getan haben, indem sie sich gegen die Gehirnwäsche wehrten. Deshalb habe ich mich der Bewegung angeschlossen. Am Anfang war das die Besetzung von Admiralty in der Gegend von Mongkok, ganz in der Nähe meines Wohnorts. Zu dieser Zeit habe ich an der Polytechnischen Universität unterrichtet. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Nach dem Unterricht bin ich immer gleich in die besetzte Zone gegangen und habe Geschichten gesammelt und Fotos gemacht. Und nachdem ich viele Nächte dort gesessen hatte, wurde mir klar, dass dieses schöne neoromanische Forum eines Tages verschwinden würde. Also habe ich die Umbrella Movement Art Preservation Facebook-Seite gegründet. Dort findet man viele Kunstwerke, die mit der Bewegung zu tun haben. Das war mein Leben damals. Geschichten sammeln, archivieren und physische Präsenz bei den Protesten.
So you can imagine my life back then was so interesting, you know. Listening to people's story and archiving as well as physically participating in the movement. You know.
Die kommunistische Führung der Volksrepublik wird versuchen, ihren Machtbereich immer weiter auszudehnen, ist Casey Wong überzeugt. Der Partei gehe es um globale Dominanz. Aber selbst wenn der Widerstand in seiner Heimat Hongkong gebrochen ist, gäbe es doch Möglichkeiten, den Kampf im Exil weiterzuführen.
A while ago, that kind of ad hoc organization were formed, which is called the Mutiny Alliances. You probably heard of that, which kind of supporting Hong Kong, Thailand and Myanmar.
Vor einiger Zeit wurde eine Organisation gegründet, die sich Multi Alliances nennt und der Unterstützung von Hongkong, Thailand und Myanmar dient. Also all diese Gesellschaften von Überseechinesen oder Überseeasiaten, die ebenfalls unter tyrannischer Unterdrückung leiden. Ich denke, es muss eine neue Art von Schutzschild gebildet werden. Die kommunistische Führung in China unterhält geheime Polizeistationen in ganz Europa und Südostasien. Sie finanziert auch Söldnergruppen, die in Afrika und Südostasien operieren. Das ist sehr, sehr beunruhigend. Außerdem expandieren sie militärisch. Sie sprechen immer wieder davon, Taiwan mit militärischen Mitteln zu erobern. Und danach? Ich meine, sie werden nicht aufhören, wenn sie Taiwan eingenommen haben, sollte es einmal so weit kommen. In der gegenwärtigen Situation ist es wichtig, eine neue Form von Organisation zu schaffen. Ein kulturelles Verteidigungsbündnis. Ich nenne es die erste Inselkette der Kunst und Kultur. Ich spreche von einer Verbindung von Südkorea, Japan, Taiwan, den Philippinen, Indonesien und Australien, um die aggressive Expansion der Kommunistischen Partei zu verhindern. Wenn wir das geschafft haben und diese Kräfte gebündelt haben, dann müssen wir die Arbeit auf Europa und Amerika ausweiten. Die solidarischen Kräfte bündeln, um ein Bewusstsein dafür zu schaffen, was hier vor sich geht.
Es gehöre zur Taktik der kommunistischen Führung, sagt unser Gesprächspartner, Menschen über ihr Schicksal im Ungewissen zu lassen. Bis zum letzten Moment wusste er selbst nicht, ob er Hongkong verlassen könnte oder am Flughafen verhaftet werden würde. Neben Ausstellungen und künstlerischen Aktionen in Taiwan arbeitet Casey Wong jetzt verstärkt an der Vernetzung von Künstlern und Aktivisten, die wie er ins Exil gehen mussten.
I already start regrouping those diaspora Hong Kong diaspora artists who left to UK and Europe.
Ich arbeite an der Vernetzung der Diaspora, also der Künstler aus Hongkong, die nach Großbritannien und Europa gegangen sind. Das sind wirklich kreative Menschen aus Hongkong und ich denke, es ist wichtig, ihnen eine Plattform zu geben, um sich neu zu organisieren. Vor kurzem haben wir einen internationalen Kunstwettbewerb ins Leben gerufen, damit Künstler, die sich noch immer für ihre Sache einsetzen wollen und noch immer ihre Stimme erheben wollen, nicht in diese selbstverschuldete Amnesie verfallen. Warum verwende ich das Wort Amnesie? Wenn wir die Gesellschaft nach dem Tiananmen-Massaker 1989 beobachten, dann wurde den Menschen verboten, sich zu äußern. Und sie haben sich immer mehr selbst zensiert. Und nach einer Weile haben sie im Grunde alles vergessen. Das ist furchtbar. Aber Kunst kann eine mächtige Zeitkapsel sein, um diesen Geist zu bewahren. Vielleicht in Form von Bildern, die in einer Galerie oder an der Wand eines Museums hängen. Wie das Gemälde von Delacroix, die Freiheit führt das Volk. Ich glaube, dass die Kunst letztendlich siegen wird. Und dass die Tyrannei und politische Depression eines Tages verschwinden werden. Aber die Saat muss jetzt gelegt werden. Und unser Wettbewerb kann dazu beitragen. Sogar Künstler, die noch in Hongkong leben, können anonym daran teilnehmen. Sie treten unter einem Pseudonym auf. Sie stellen etwas ins Netz oder auch nicht. Aber sie sind dabei. Sie wissen, dass es diese Plattform gibt. Und das ist für viele ein Grund zur Hoffnung.
Realizing there's a platform like that out there already bring them joy.
Die Entwicklung in Hongkong sollten die Taiwaner als abschreckendes Beispiel immer vor Augen haben. Und das gelte nicht nur für Taiwan, sondern auch für den Rest der Welt.
Vor kurzem hat das Hong Kong Democracy Council einen Untersuchungsbericht erstellt. 6 Monate lang wurden die Aktivitäten von 2 Organisationen untersucht, die in vielen Ländern die wirtschaftlichen Interessen Hongkongs vertreten. Die Economical Trade Organization, ETO, und der Hong Kong Trade Development Council. Beide Organisationen haben über 35 Millionen US-Dollar ausgegeben, um eine Menge einflussreicher amerikanischer Ex-Politiker zu kaufen, damit diese bei der US-Regierung Lobbyarbeit betreiben. Sie wollen schärfere Bestimmungen gegen Menschenrechtsverstöße verhindern und die Kommunistische Partei Chinas in ein gutes Licht rücken. Ich bin sicher, dass sie das Gleiche bereits mit europäischen und australischen Politikern tun. Das ist der groß angelegte Versuch, die politischen Systeme anderer Länder zu infiltrieren. Diese Bedrohung ist definitiv da. Normale Menschen auf der Straße spüren sie vielleicht nicht, weil sie im Verborgenen wirkt. Deshalb ist es auch so schwierig, diese neue Form des Terrors zu bekämpfen. Man sieht die Terroristen nicht. Man sieht die terroristische Aktion nicht. Aber sie beeinflusst die eigene Lebensweise. Zum Beispiel werden natürliche Ressourcen oder Technologien gestohlen. Ich denke, dies ist ein sehr gefährlicher Moment, in dem wir uns befinden.
This is a very, very dangerous moment, I think.
Cassie Wong bereitet sich auf den bewaffneten Kampf vor. In seinem Atelier liegen Pistolen, Messer und anderes militärisches Equipment. Und er trainiert regelmäßig mit verschiedenen Gruppen, wie man im Fall einer chinesischen Invasion überleben und Widerstand leisten kann. Es bleibt ein mulmiges Gefühl nach diesem Gespräch. Sieht unser Gesprächspartner in Taichung die Dinge zu negativ? Oder sind die Menschen, die von Geburt an in demokratischen Systemen aufgewachsen sind, zu naiv? Beim Blick aus dem Fenster des modernen Hochgeschwindigkeitszugs, der uns nach Taipeh zurückbringt, frage ich mich, wie lange die Bewohner dieser schönen Insel noch in Frieden leben können.
Dynamische Gegenwart, Angst vor der Zukunft. Eine sechsteilige Podcast-Serie über Taiwan. Von Harald Brandt und Stefan Thome. Teil 5.